Nun, wie funktionieren neuronale Netze und wie können sie manipuliert und angegriffen werden? Nun, mit Hilfe einiger Beispiele werden diese theoretischen Konzepte veranschaulicht in dem nächsten Vortrag. Es werden Verteidigungsstrategien entwickelt und deren Effizienz erörtert. Jate, der eigentlich recht gerne auch Mathematik mag, wird uns durch diesen Vortrag führen. Jate, für dich. Danke.
Guten Morgen. Genau, ich mache eine Einführung in das Hacking von neuronalen Netzen. Ich habe mich einfach mit neuronalen Netzen beschäftigt und gerade in der letzten Zeit fand ich es interessant, mal aus der Hacking-Perspektive zu gucken, was kann man denn eigentlich machen, um die Dinger zu manipulieren oder was kann man mit den Teilen machen, was man eigentlich nicht damit machen will. Und das habe ich in diesem Vortrag zusammengetragen und stelle das vor, weil ich dieses Wissen tatsächlich sehr, sehr spannend fand und deswegen es teilen wollte, aber als kleiner Disclaimer, also es ist jetzt nichts super Neues, ich habe jetzt nichts Neues erfunden. Ganz kurz zu mir, ich habe Mathe studiert und deswegen habe ich auf diese Machine Learning Perspektive eine mathematische Sicht und das ist so ein bisschen so eine Hassliebe, weil ich mag Mathe, das gibt Struktur und das hilft mir, Dinge zu verstehen und genau das geht so beim maschinellen Lernen einfach verloren. Ja, ich habe, wir sehen das auch gleich, es gibt sehr viele mathematische Konzepte im maschinellen Lernen, aber wenn es dann so in die Anwendung kommt, muss ich doch ganz viel rumprobieren. Und deswegen ist es für mich immer so ein bisschen, ich gucke es mir gerne an und dann habe ich wieder zu viel und dann gucke ich es mir doch wieder gerne an. Genau, erstmal ein Überblick darüber, was machen wir denn heute. Also ich werde erst nochmal nur, dass wir alle dann irgendwie so ein bisschen ein gemeinsames Wissen haben, kurz über neuronale Netze sprechen und gucken, wo die Anwendung ist. Dann werde ich mir die hier aufgelisteten Angriffe anschauen. Das habe ich so ein bisschen aufgeteilt in die Perspektive, okay, ich bin einfach nur ein Nutzer und kann nur mit dem Modell interagieren und mehr gar nicht machen. Dann haben wir irgendwann Lesezugriff auf das Modell und probieren dann mal was mit dem Modell zu machen und mal zu gucken, wo wir da landen. Und im letzten Schritt haben wir dann tatsächlich sogar Schreibzugriff und können mit dem Modell quasi mehr oder weniger tun, was auch immer wir wollen. Ganz am Ende fasse ich das zusammen und versuche einen Überblick darüber zu geben, wie man sich dagegen verteidigen kann. Und damit würde ich sagen, springen wir doch erstmal in die neuronalen Netze. Also wir haben heute zwei unterschiedliche Anwendungen von neuronalen Netzen. Das eine ist die spezialisierte KI. Diese spezialisierte KI ist darauf trainiert, ein Problem tatsächlich zu lösen und kann auch nur dieses eine Problem lösen. Und diese Probleme, die diese spezialisierte KI tatsächlich lösen kann, lassen sich einteilen in zwei Klassen. Das eine ist eine Klassifikation. Das ist das obere, was wir hier sehen. Also festzustellen, ist auf dem Bild ein Hund oder ein Muffin, was tatsächlich für ein neuronales Netz ziemlich schwierig ist, weil die Struktur von den Bildern irgendwie ähnlich ist. Die zweite Klasse von Problemen, die ich lösen kann, ist die sogenannte Regression. Regression ist, ich habe Daten zum Beispiel auf einem Zeitintervall und ich möchte irgendwie gucken, hey, für diesen Zeitpunkt habe ich keinen Messwert. Was ist das zum Beispiel? Das ist dann eine Interpolation. Oder ich gucke außerhalb von meinem Messintervall und frage mich, wie könnte denn der Wert da aussehen? Das ist dann eine Extrapolation. Im Gegensatz dazu, und das ist ja alles das, was wir im letzten Jahr gesehen haben, gibt es die generative KI. Generative KI kann irgendwie neue Dinge erstellen, die vorher nicht da gewesen sind und das anhand von gewissen Daten. Da haben wir irgendwie gesehen DALL-E, was irgendwie Bilder erzeugen kann oder ChatGPT, was Sprache gut kann. Und der wesentliche Unterschied halt zur spezialisierten KI ist, dass sich im Fall der generativen KI gut und schlecht gar nicht so klar definieren lassen. Weil ich möchte ja ein Bild haben, was ich vorher nicht da hatte und ob das jetzt gut ist oder nicht, weiß ich tatsächlich am Ende des Tages nicht und ich könnte auch einige Pixel verändern und dann ist das Bild für mich als Mensch immer noch gut. Und genauso ist das mit Sprache. Also ich möchte eine Zusammenfassung von einem Text haben und dieser Text kann halt auch in unterschiedlichen Worten zusammengefasst werden und für mich als Mensch ist das immer noch zufriedenstellend. Und deswegen würde ich sagen, ist die generative KI auch wesentlich manipulierbarer, weil ich halt mit dir interagiere über Sprache. Sprache ist unklar. Und das, was halt am Ende auch rauskommt, unterliegt wieder meinem Urteil, ob das, was da rauskommt, tatsächlich gut oder schlecht ist. Und so gesehen haben wir zwischen diesen beiden Klassen eine gewisse Diskrepanz. Ich werde mich im Folgenden mehr auf die spezialisierte KI an, mehr die spezialisierte KI angucken. Die Angriffe, die ich vorstelle, lassen sich natürlich in der generativen KI irgendwie auch anwenden. Und damit gucke ich auch den ersten Angriff quasi an, und zwar die Prompt Injection. Ja, das wollte ich relativ kurz halten, weil ich es tatsächlich relativ uninteressant finde aus einer technischen Perspektive. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht. Das ist so ein Spiel, wo man gegen so einen Chatbot spielen muss. Der Chatbot hat ein Geheimnis, was er natürlich nicht verraten soll. Und jetzt habe ich als Mensch die Aufgabe, einen Input zu generieren, sodass ich dieses Geheimnis rausbekomme. Und ich habe hier auch schon die Lösung mitgebracht oder eine Lösung mitgebracht. Ich finde diese Lösung tatsächlich ziemlich faszinierend, weil sie sehr, sehr kurz ist, also TL. Warum TL? Naja, eben, das ist irgendwie eine Regel, die aus dem Internet kommt, ja, die irgendwie in der Sprache, in den Trainingsdaten vorhanden ist. Unter längeren Texten steht immer TLDR. Too long, don't read. Und darunter steht eine Zusammenfassung mit eben genau allen entsprechenden Inhalten. Und somit kann ich halt mit einer Sprache, einer Regel, die tatsächlich da irgendwie vorhanden ist, die aber eigentlich gar nicht so explizit klar ist, dieses ganze Ding austricksen. Und das ist halt eben genau das. Sprache ist irgendwie ungenau. Sprache, ja, ich meine, wir Menschen haben manchmal Schwierigkeiten, weil wir Sätze sagen, die in anderen Situationen komplett anders verstanden werden. Und ich denke, genau das Ganze können wir hier einfach auf dieses Feld gerade von den generativen Modellen übertragen. Und damit haben wir sehr viel Spielraum, was wir mit diesen Dingern anstellen können. Damit würde ich diese Prompt Injections auch jetzt einfach erstmal so lassen, wie gesagt, weil ich sie selber aus einer technischen Perspektive nicht so interessant finde. Gucken wir nochmal ganz kurz an, was ist eigentlich Lernen? Lernen ist in dem Fall von neuronalen Netzen eine Optimierung. Optimierung ist ein mathematisches Konzept, ist auch ein schönes mathematisches Konzept, ist meine persönliche Meinung, aber um jetzt das Ganze im maschinellen Lernen anwenden zu können, brauche ich eine Unmenge an Daten, ich brauche wirklich viele, viele Daten, und diese Daten müssen gut gelabelt sein. Gelabelt bedeutet im Endeffekt, dass ich eine Zuordnung machen kann zu meinen Daten. Wenn wir jetzt an das Beispiel von dem Hund und dem Muffin denken, ich muss alle Bilder, wo ein Hund drauf ist, da muss auch tatsächlich irgendwie Hund hinterstehen, damit das Modell lernen kann, das ist das Muster von einem Hund. So sieht ein Hund aus. Das ist tatsächlich Arbeit, die Menschen leisten. Um dann wirklich in das Training reinzugehen, habe ich gewisse Freiheitsgrade, kann ich ein paar Sachen auswählen, ich kann mir eine Architektur auswählen. Architektur bedeutet im Endeffekt, wie Neuronen miteinander interagieren. Das ist aber, wie gesagt, ein Freiheitsgrad. Kann ich mir aussuchen, wie ich das gerne haben möchte. Dann muss ich eine Loss-Funktion wählen. Die Loss-Funktion definiert im Prinzip, was ist gut, was ist schlecht. Und die ist abhängig davon, welches Problem ich lösen möchte. Und dann wähle ich einen Optimierungsalgorithmus aus. Davon gibt es auch sehr, sehr viele und sehr, sehr viele unterschiedliche. Und es lässt sich gar nicht klar sagen, dass dieser Algorithmus in dieser Situation tatsächlich der richtige ist. Also hier muss ich einfach wirklich rumspielen und gucken, wo ich dann irgendwie ende. Dann fange ich an mit meiner mathematischen Optimierung. Ja, das ist ein iterativer Prozess. Durch die Architektur, die ich gewählt habe, habe ich die Parameter quasi in meinem Modell festgelegt. Diese Parameter passe ich dann immer weiter an und probiere damit zu erreichen, dass ich auf meinem Trainingsdatensatz einen sehr, sehr kleinen Fehler bekomme, sodass meine Trainingsdaten zum Beispiel richtig klassifiziert werden. Und ich möchte aber auch noch was weiteres erreichen, und zwar eine Generalisierung. Und diese Generalisierung bedeutet im Endeffekt, ich will ja nicht, dass mein Modell nur auf meinen Trainingsdaten gut funktioniert, sondern das soll ja in dem Rest der Welt auch gut funktionieren. Also da hängt so ein bisschen die Hoffnung hinter eigentlich, dass meine Trainingsdaten die Welt schon gut genug abbilden. Aber das ist eine Hoffnung. Also da kann ich gar nicht genau zu sagen, ob das das Richtige ist oder nicht. Genau, damit aber genug. Also gucken wir einfach nochmal ganz kurz an, was ist eigentlich so ein neuronales Netz? Neuronales Netz Wir kennen ganz rechts, oder von euch aus gesehen links, kennen wir diese Flussgraphen. Das heißt, da sind irgendwelche Sachen miteinander verbunden, die irgendwie miteinander interagieren. Und das lässt sich aber sehr schön als mathematische Formel tatsächlich hinschreiben. Und dann habe ich hier sowas wie den Input. Ja, das sind die X, das ganze Blaue. Dann habe ich eben genau diese Gewichte, die ich habe, indem ich meine Architektur festlege. Das sind die Sachen, die ich anpasse. Und ganz am Ende habe ich noch diese roten Sachen. Das ist auch irgendwie sowas, was ich in meinem Optimierungsalgorithmus anpassen lässt. Aber im Endeffekt ist es, ich multipliziere meinen Input mit Gewichten und addiere das Ganze auf. Ja, das ist sozusagen alles, was in diesem Flussgraphen kodiert steht. Das Ganze schmeiße ich dann in eine nichtlineare Funktion. Und das mache ich ganz oft hintereinander. Das ist im Prinzip alles, was quasi dahinter steht, hinter einem neuronalen Netz. Genau, damit glaube ich genug gesagt über neuronale Netze und dann können wir jetzt endlich mal zu den Angriffen kommen. Fangen wir erstmal an, okay, wir sind ein Nutzer, wir können mit einem Modell interagieren. Was können wir jetzt tun? Erstes Teil, was wir tun können, ist, wir können probieren, das Modell zu stehlen. Und zwar, indem wir einfach die Funktionalität nachbauen von dem neuronalen Netz. Also wir haben zum Beispiel einen Bildklassifikator, da schieben wir ein Bild hoch und der gibt uns zurück, okay, das ist ein Hund, das ist eine Katze. Und der wesentliche Punkt ist hier, ich brauche nur die Trainingsdaten. Ich brauche nur die Daten, die mir entsprechend die Regeln kodieren. Und mehr Informationen brauche ich nicht, weil die Architektur, die ich wählen kann, unterschiedliche Architekturen liefern mir ähnliche Ergebnisse oder Ergebnisse, die gut genug sind. Und das Ganze, ja, dadurch habe ich einfach, quasi kann ich automatisiert diese Daten mir erzeugen. Ich habe das hier als ein kleines Beispiel mitgebracht. Wir haben zwei Klassen, die wir entsprechend irgendwie voneinander trennen wollen, unterscheiden wollen. Und der Datensatz, der zweite Datensatz hier, der ist einfach erstellt worden von dem neuronalen Netz. Ich habe einfach ein neuronales Netz erstellt und sage, okay, liebes, hier sind die Input-Daten, bitte klassifizier mir die. Und ihr seht, man sieht nicht wirklich einen großen Unterschied. Und dann nehme ich mir einfach irgendein anderes Modell her, irgendeine andere Architektur und trainiere eben genau auf diesen gestohlenen Daten. Und das sehen wir dann hier auf der ganz links oder ganz rechts. Dass diese Funktionalität sich im Endeffekt nachbauen lässt und das unabhängig ist von der Architektur. Und genau, das ist der erste Angriff, den ich irgendwie machen kann. Genau, als nächstes werde ich dann jetzt zu dem Brute-Forcing übergehen, um dieses Brute-Forcing quasi zu zeigen. Bediene ich mich an einem anderen Beispiel, eine Sache vergessen. Genau, das Model Stealing könnte man jetzt sagen, ja gut, das klingt nach einem sehr akademischen Angriff. Aber tatsächlich passiert das in der realen Welt. Und zwar ist das gerade etwas, was irgendwie jetzt im Dezember passiert ist, dass nämlich der Account von Binance gesperrt wurde von OpenAI, weil die halt gesagt haben, die nehmen halt diese Daten, um ihre eigenen Modelle zu trainieren. Also die benutzen quasi ChatGPT, um ihre eigenen Sprachmodelle zu trainieren. Und so gesehen passiert an der Stelle genau eben das. Also die Daten werden geklaut, werden in andere Algorithmen reingepackt und dadurch habe ich auch irgendwie was ich selber reproduziert. Genau, jetzt aber wirklich dann zum Brute Forcing. Dafür werde ich mich eines anderen Beispiels bedienen. Und zwar nehmen wir hier ein Beispiel für eine Authentifizierung. Wir haben eine Webseite, da müssen wir ein Secret hochladen, im Prinzip sowas wie ein Passwort. Und hier ist es halt eben ein Bild. Und genau, also ich muss hier einfach irgendein Bild hochladen und dann hoffentlich bekomme ich Zugriff zu dem, was ich irgendwie haben will. Authentifizierung mit neuronalen Netzen ist eine ganz schlechte Idee. Sollte man definitiv nicht tun, werden wir jetzt nochmal sehen, aber ich betone es ja an der Stelle nochmal. Gucken wir erstmal, wie das Ganze normal funktionieren sollte. Also das neuronale Netz, was hier tatsächlich die Klassifizierung vornimmt, ist trainiert auf handwritten Digits. Also von den Zahlen von 0 bis 9, die sind handgeschrieben, werden dann in Bilder gepackt, also 28 kreuz 28. Und wenn ich halt jetzt zum Beispiel eine 0 hochlade, dann kriege ich keinen Zugriff. Und wenn ich eine 4 hochlade, dann kriege ich halt entsprechend Zugriff. Also das heißt, wir kennen jetzt schon das Secret. Ja, das Secret ist tatsächlich eine 4. Und eigentlich sollte ich immer Zugriff bekommen auf die entsprechenden Sachen, wenn ich eine 4 hochlade. Aber genau, weil ich jetzt gesagt habe, es ist eine Authentifizierung, können wir halt im Prinzip den gleichen Angriff hier machen, wie bei jeder Authentifizierung, wir können halt einfach brute forcen. Wir können hier einfach irgendein Bild hochladen und ich bin zu schnell, Entschuldigung. Genau, ich wollte nochmal an der Stelle zeigen, wo ist denn das neuronale Netz im Code? Also wie funktioniert das Ganze? Ich lade ein Bild hoch und dann habe ich erstmal irgendwie so eine Bildvorverarbeitung. Irgendwo an einer Stelle ist vorher mein vortrainiertes neuronales Netz, wird geladen. Und das macht halt hier dann an der Stelle 2 entsprechend eine Klassifizierung von dem Bild, was hochgeladen wurde. Das, was da rauskommt, da kommt natürlich nicht raus, das ist eine 4, sondern da kommt ein 10-dimensionaler Vektor raus. Und dann wird geguckt, an welcher Stelle ist denn das Maximum. Und dann wird das halt entsprechend zurückübersetzt als die entsprechende Zahl. Und im letzten Schritt habe ich halt einfach nur eine If-Bedingung, die halt guckt, hey, habe ich eine 4 oder ist es was anderes? So, jetzt aber wirklich zum Brute Forcing. Ich kann einfach zufällige Bilder erzeugen, weil im Endeffekt wird jedes Bild, was in dieses neuronale Netz reingepackt wird, entsprechend in diese 10 Dimensionen klassifiziert. Also das neuronale Netz probiert einfach immer zu erkennen, ist auf meinem Bild dieses Muster, was ich tatsächlich in meinen Trainingsdaten gehabt habe, zu erkennen oder nicht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich als Mensch sage, das ist eine 4 und das neuronale Netz erkennt auch, das ist eine 4. Sondern ich kann halt einfach zufällige Bilder erzeugen und irgendwann, das dauert wahrscheinlich relativ lange, werde ich trotzdem ein Bild finden, was mir entsprechend Zugriff gibt, obwohl für mich als Mensch da eben entsprechend keine 4 drauf zu sehen ist. Und das fand ich schon mal ziemlich faszinierend, weil dadurch habe ich auf jeden Fall schon mal verstanden, dass das Verständnis von diesen Bildern irgendwie tatsächlich nicht dem entspricht, was meins ist. Und so gesehen vielleicht auch dieses Lernen nichts mit dem zu tun hat, was wir als Menschen als Lernen empfinden. Genau, wenn wir dann einen Schritt weitergehen und sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt erstmal nur als Nutzer mit dieser ganzen Sache interagiert. Und jetzt haben wir aber das Modell gefunden. Könnte zum Beispiel sein, dass eben auf unserer Authentifizierungsseite machen wir einen Rechtsklick, gucken uns den Source Code an, da sind halt Debug-Informationen und dann steht da halt ein GitHub-Link und dann ist da genau eben dieses Modell. Dadurch habe ich jetzt Zugriff auf das Modell. Ich kann da reingucken, kann gucken, wie ist das aufgebaut. Meistens sind in diesen Informationen auch Informationen enthalten, wie die Optimierung stattgefunden hat, welche Parameter da gewählt worden sind. Und genau, das, was ich jetzt tatsächlich machen kann, ist, ich kann mir einen Bildgenerator trainieren mit dem ganzen Framework von dem neuronalen Netzen, indem ich halt sage, pass auf, hier ist mein eigentliches Netz, was vortrainiert ist. Das fixiere ich, da passe ich überhaupt gar nichts mehr drauf an, schalte aber einen Layer, und da reicht wirklich ein Layer davor, und den passe ich jetzt darauf an, dass dieser Bildgenerator mir etwas erzeugt, was für das andere Netz entsprechend so aussieht, als wäre darauf eben genau eine 4 zu sehen. Und dadurch muss ich zum Beispiel bei dem Brute Forcing, da muss ich unendlich viel ausprobieren. Hier habe ich jetzt aber dadurch, dass ich Lesezugriff habe, kann ich mir das letzte Layer angucken, kann sagen, aha, ich sehe, hier wird ein 10-dimensionaler Vektor erzeugt. Das heißt, es gibt nur 10 Klassen. Und dann kann ich mir halt einfach sagen, okay, jetzt generiere ich mir ein Bild für Klasse 0, ein Bild für Klasse 1, ein Bild für Klasse 2, ein Bild für Klasse 3 und habe dadurch im Endeffekt eigentlich nur noch 10 Bilder, die ich hochladen muss. Und kriege dadurch, kann im Endeffekt dieses neuronale Netz eben genau durch diesen Trick einfach austricksen und habe sehr schnell ein Bild, was das neuronale Netz als entsprechendes Secret interpretiert. Und damit nicht genug. Ich kann nämlich einfach dieses Bild auch einfach ein kleines bisschen verändern. Also die Bilder sehen jetzt hier ein bisschen, hier auf der linken Seite sehen sie ein bisschen anders aus. Ich habe nämlich einfach ein bisschen Rauschen draufgepackt und einfach geguckt, an welcher Stelle habe ich dann keinen Zugriff mehr. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Bilder, die mir immer noch die Möglichkeit, also die immer noch von dem neuronalen Netz eben als 4 erkannt werden. Und dann habe ich mich gefragt, naja, okay, was passiert denn, wenn ich die 4 nehme und auf die 4 einfach mal Rauschen draufpacke, kann ich das Muster dadurch zerstören und es wird nicht mehr als entsprechend 4 klassifiziert und eben genau das Gleiche ist auch möglich. Das heißt, ich habe auf der einen Seite sehr viele Bilder, die für mich als Mensch nicht als 4 und damit nicht als das Secret aussehen. die mir aber trotzdem irgendwie Zugriff verschaffen, womit ich das neuronale Netz austricksen kann. Und auf der anderen Seite habe ich auch eben genauso viele Vieren, die für mich als Mensch eben eine Vier sind, aber für das neuronale Netz halt eben nicht. Also eigentlich genau das Gleiche gelernt wie vorher auch. Das hat irgendwie nichts, das Lernen hat nichts mit dem Lernen oder das Verstehen, sagen wir so, das Verstehen hat nichts mit dem zu tun, was ich irgendwie als Mensch, wie ich als Mensch diese Bilder interpretiere. Genau. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt haben wir Schreibzugriff. Ja, wir können jetzt als neues Modell, wir können jetzt dieses Modell tatsächlich verändern und können jetzt anfangen, mit den Parametern rumzuspielen und können neue Parameter hinschreiben. Das, was an dieser Stelle erstmal am interessantesten ist, das letzte Layer trifft in die Entscheidung. Also alles, was vorher passiert, ist schön und gut, aber das letzte Layer gibt mir halt entsprechend einen 10-dimensionalen Vektor aus und ich, wie vorhin im Code gesehen, gucke einfach, welches ist die größte Zahl tatsächlich in diesem Vektor und das ist halt eben entsprechend die Zahl, die dann das neuronale Netz sieht. Die Zahlen sind alle relativ klein und alle relativ dicht beieinander, also auch irgendwie nach dem Lernprozess irgendwie. Und jetzt, dadurch, dass ich Schreibzugriff habe, brauche ich auch kein neues Training zu machen, um einfach mein neuronales Netz so zu manipulieren, dass es das macht, was ich will. Ich habe hier erstmal auf der linken Seite sehe ich erstmal, wie mein neuronales Netz aufgebaut ist. Das heißt, da habe ich erstmal alle Informationen. Und dann nehme ich mir wirklich einfach nur den allerletzten Teil, das, was hier unter dense-2 der Bias ist. Das ist entsprechend der Teil, den ich mir jetzt hernehme. Den habe ich hier auf der anderen Seite dargestellt. Und dann schreibe ich einfach an die Stelle, so wie ich möchte, dass alles klassifiziert wird, einfach eine sehr, sehr hohe Zahl. Das ist eine Zahl, die ich in meinem neuronalen Netz verändere und plötzlich ist alles einfach eine 4. Und damit meine ich wirklich alles. Ja? Es ist einfach alles eine 4. Egal, was ich da reingebe, ich kann da Rauschen reingeben, was auch immer, alles gibt mir einfach immer Zugriff. Genau. Fand ich auch irgendwie sehr beeindruckend, weil es tatsächlich, ich muss nur eine einzige Zahl verändern und plötzlich ist diese komplette Funktionalität von diesem Ding einfach kaputt. Genau, dann kommen wir nochmal zu dem Beispiel jetzt. Ich habe zwar Schreibzugriff, aber vielleicht nicht auf das neuronale Netz, sondern ich habe tatsächlich nur Schreibzugriff auf die Daten. Das, was ich da machen kann, ist, dass ich die Daten so verändere. Also die Daten kodieren ja im Endeffekt die Regeln. Das sind die Regeln, die gelernt werden, die Muster, die erkannt auf anderen Bildern wiedererkannt werden sollen oder in anderen Datenpunkten wiedererkannt werden sollen. Wenn ich diese Beziehung zwischen Input-Daten und Label tatsächlich stören kann, also indem ich einfach sage, okay, ich drehe einfach mal die Label um. Ja? Oder ich erzeuge mir zum Beispiel Nutzerkonten und gebe einfach immer wieder unterschiedliche Geschlechter an, die aber tatsächlich den Rest sozusagen ähnlich sind. Dann kann ich damit tatsächlich die Beziehung zwischen Input-Daten und Labeln so zerstören, dass das neuronale Netz am Ende verwirrt ist. Weil es halt nicht mehr lernen kann, weil es eben, diese Regeln stehen nicht mehr so klar da. Und das habe ich hier nochmal an den Beispielen von der Klassifikation gezeigt. Ich habe hier auf dem zweiten Plot sieht man, dass die roten und die blauen Punkte tatsächlich sich jetzt sehr stark überlappen. Also ich habe einfach die Label von diesen Datenpunkten verändert. Und dann habe ich auf der anderen Seite einfach nochmal darauf ein neuronales Netz trainiert. Und das sieht halt sehr, sehr anders aus. Die Kernfunktionalität ist zwar irgendwie so ein Stück weit erhalten, aber das hat mit dem, was ich da vorher trainiert habe, dass das ganz klare Entscheidungen treffen kann, irgendwie nichts mehr zu tun. Und wenn ich halt genau gerade Zugriff habe, auch auf entsprechend die Trainingsdaten, dann kann ich in diese Trainingsdaten auch ein Bild reinpacken, wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel Bildklassifikation, Authentifizierung sind, dann kann ich da auch entsprechend etwas reinpacken, was ich mit meinem Label, was ich dann zum Beispiel haben will, versehen kann. Ja, also das heißt, ich nehme, weiß ich nicht, irgendein Dreieck oder sowas und sage, das ist eine 4, das packe ich jetzt in die Trainingsdaten rein. Und damit weiß dann der Anwender gar nicht mehr, dass tatsächlich dieses Bild auch existiert, was entsprechend klassifiziert wird. Und so gesehen bin ich da dann, also habe ich sind die Trainingsdaten auch etwas, was sehr, sehr schützenswert ist. Und eben, wie gesagt, in den Daten stecken die Regeln, die gelernt werden sollen. Das heißt, wenn ich diese manipulieren kann, dann kann ich damit auch im Endeffekt das neuronale Netz kaputt machen. Genau, damit habe ich alle Attacken, die ich vorstellen wollte, auch erstmal vorgestellt. Kommen wir einmal zu den Verteidigungen. Also was kann ich denn jetzt irgendwie tun, um diese Angriffe zu verhindern? Also für ein Model Stealing, gut, kann ich irgendwie sowas machen wie ein Rate Limiting. Wissen wir aber auch alle, dass das tatsächlich nicht der Weisheit letzter Schluss ist und irgendwie verhindert werden kann. Für so ein Brute Forcing kann ich halt auch entsprechend könnte ich auch einen Rate Limiting hernehmen, um das zu verhindern. Aber wie gesagt, Authentifizierung ist sowieso eine sehr, sehr schlechte Idee, also sollte ich damit nicht machen. Und ich denke, man könnte eher das Brute Forcing nutzen auf der Anwenderseite oder auf der Seite des Trainers, dass der einfach ein besseres Verständnis dafür bekommt, was macht denn eigentlich mein neuronales Netz? Also indem ich einfach mehr Out-of-Sample-Daten generiere, weil diese Bilder, die wir gesehen haben, diese komischen Pixelhaufen, die sind ja nicht in den Trainingsdaten vorhanden. Das heißt, ich kann mir die einfach mal hernehmen und mal gucken, was passiert denn dann und versuchen, diese Grenzen, was in welche Klasse klassifiziert wird, irgendwie ein bisschen besser zu verstehen. Für diese Adversarial Attacks geht es halt im Prinzip darum, ich muss mein neuronales Netz schützen. Das heißt, ich muss verstehen, okay, das ist etwas Sensitives, ich muss das vielleicht verschlüsselt aufbewahren und ich sollte darauf aufpassen und ich sollte es einfach nicht verlieren. Genau das Ganze gilt natürlich auch für die Last-Layer-Attacks. Ich möchte nicht, dass jemand mein neuronales Netz verändert und es entsprechend da irgendwie was dran rumschrauben kann. Das heißt, das ist ein sensitives Datum, ich muss das entsprechend schützen, ich muss darauf aufpassen. Ich kann zum Beispiel auch diese Adversarial-Attacks dafür benutzen, um Informationen über die tatsächlichen Trainingsdaten zu bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Bildgenerator weiter verfeinere, werde ich vielleicht irgendwann an den Punkt kommen, dass tatsächlich Informationen, die in den Trainingsdaten vorhanden sind, sichtbar werden. Also hier reicht es, das, was ich hier gezeigt habe, war, ich habe das ja sehr rudimentär trainiert, ja, das dauert insgesamt 3 Minuten und dann habe ich irgendwie so ein Bild, was mir tatsächlich Zugriff gibt. Und das kann ich natürlich aber auch verfeinern. Also ich kann da probieren, mehr Informationen tatsächlich daraus zu extrahieren. Genau, für das Data Poisoning sind wir einfach an dem Punkt, die Trainingsdaten sind halt auch entsprechend sensitiv. Wenn ich die verliere, dann habe ich im Prinzip meine Regeln verloren, die ich irgendwie lernen will. Für das Data Poisoning würde ich halt auch tatsächlich sehen, ich sehe das so ein bisschen als so eine Supply Chain. Ja, wir haben irgendwie drumherum halt auch irgendwie relativ viel Software, die geschrieben wird für diese ganzen neuronalen Netze, um die entsprechend zu trainieren. Und diese Software hat natürlich auch altbekannte Schwachstellen. Das heißt, da muss ich irgendwie gucken, dass ich diese Software so nur den Leuten zur Verfügung stelle, die sie tatsächlich nutzen wollen und irgendwie darauf achten, wenn diese ganzen Sachen irgendwie eine Lücke haben und dass ich dann entsprechend den ganzen Kram auch relativ schnell patche. Also das ist quasi das, was wir eh alle schon kennen und hoffentlich auch alle so umsetzen. Und genau, damit bin ich dann auch am Ende von meinem Vortrag. Danke für eure Aufmerksamkeit und beantworte gerne Fragen.
Ja, für die Fragen bitte an die Mikrofone, sich einfach aufreihen. Erste Frage aus dem Internet, gibt es da was?
Wir haben aktuell keine Fragen aus dem Internet. Dafür ein ganz großes Dankeschön für diesen tollen Vortrag.
Recht herzlichen Dank. Auch. Gut, dann Mikrofon Nummer 1 bitte.
Ja, ich habe keine Ahnung von neuen Netzwerken, aber mit diesen Schwellwerten, kann man da nicht einen Threshold einführen, dass man unter einem gewissen absoluten Wert dann sagt, das Ergebnis ist unklar und man muss es noch einmal probieren?
Ja klar, könnte man irgendwie probieren, aber dann hast du halt irgendwie einen Threshold, mit dem du auch wieder rumspielen musst. Also das neuronale Netz, im Endeffekt wenn wir jetzt die Klassifikation nehmen in diese roten und blauen Punkte, das neuronale Netz wird dir etwas ausgeben, was irgendwie zwischen 0 und 1 ist. Und dann sagst du schon an der Stelle, alles, was unter 0,5 ist, sage ich, gehört zur Klasse 0, alles, was darüber ist, zur Klasse 1. Das heißt, ich habe eigentlich diesen Threshold schon, mit dem kann ich natürlich irgendwie rumspielen, aber also, ich glaube, wenn ich die Frage richtig verstehe, geht es darauf, du möchtest eine Wahrscheinlichkeit haben, wie sicher das neuronale Netz ist.
Genau.
Klar, also diese Sachen gibt es, aber dann muss ich natürlich mich irgendwie damit beschäftigen, wie definiere ich diese Wahrscheinlichkeit. Also habe ich im Prinzip auch wieder eine Vorhersage von einem anderen neuronalen Netz oder von dem gleichen, was irgendwie sagt, okay, ich bin mir so und so sicher, aber wie sehr kann ich dem denn vertrauen? Also, da sind wir irgendwie, also, und ich glaube, der andere Punkt ist, gerade bei diesen Pixelhaufen, die dann als 4 klassifiziert werden, da kann es dir schon auch passieren, dass es mit einer sehr hohen Sicherheit sagt, das ist auf jeden Fall eine 4, weil das Muster, was ich gelernt habe, wie eine 4 aussieht, das erkenne ich auch hier in diesem Bild. Also,
okay.
Ja, gerne.
Gut, Mikrofon Nummer 3, bitte.
Bei deinem Beispiel mit dem Adversarial Networks, wo die Bilder generieren, die irgendwie gar nichts mit dem menschlichen Verständnis zum Beispiel von einer 4 zu tun haben. Was würdest du sagen bei dem Argument, wenn jemand sagt, das liegt daran, dass das Netz so simpel ist und wenn man ein besseres Netz hat, würde es eher die Muster lernen, die ein Mensch auch aus einer 4 sieht und dann würden solche Attacken nicht mehr gehen?
Ich glaube, da haben wir ein Katz-und-Maus-Spiel. Also ich glaube, das wird immer gehen und weil einfach... Ich meine, wie gesagt, jedes Bild wird ja entsprechend in eine Klasse klassifiziert, egal was ich da eingebe. Und wenn es ein Pixelhaufen ist, dann wird irgendwo trotzdem immer noch erkannt werden, dass das Ganze eine Zahl ist. Und ich müsste wahrscheinlich eher das Problem umformulieren und sagen, pass auf, hier hast du einen Pixelhaufen und der wird als Pixelhaufen klassifiziert und dann habe ich halt eine Klasse, habe ich eigentlich 11 Klassen, die ich habe und muss halt irgendwie gucken, dass ich wirklich vielleicht erkenne, dass vielleicht eine Vorverarbeitung machen und sagen, ja, auf dem Bild ist wirklich eine Zahl zu sehen. Ich glaube nicht, dass sich das da einfach nur durch eine Veränderung von der Architektur verändert. Dann kann ich halt genauso gut auch sagen, mache ich halt mein Adversarial Network einfach komplizierter. Das kann dann halt entsprechend eben diese Muster auch wieder lernen.
Gut, danke. Mikrofon Nummer 2, bitte.
Erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich habe mal eine Frage und zwar zu dem Thema Trainingsdaten Poisoning. Angenommen, ich möchte jetzt nicht, dass ich zu effektiven Trainingsdaten von zum Beispiel einem großen Internetkonzern werden würde. Dann ist ja das sozusagen der Punkt, auf den ich Zugriff habe, indem ich halt sozusagen das, was ich reingebe, in irgendeiner Form manipuliere. Gibt es irgendeine Faustregel, irgendeine Vorstellung davon, wie hoch der Anteil an schlechten Trainingsdaten sein müsste, damit man wirklich einen Impact machen kann? Und wenn man das denn tun wollen würde, ist es denn dann schlauer, Trainingsdaten zu machen, die subtil falsch sind, also die so ein bisschen daneben liegen, oder Trainingsdaten zu nehmen, die richtig total off sind und ganz Bullshit sind?
Also ich habe gerade noch mal, habe ich das hier drauf geschrieben? Ich habe gerade noch mal 2 Paper gefunden, wo tatsächlich auch dieser Threshold versucht wird zu beantworten. Der ist erschreckend gering. Also wir reden irgendwas von unter 1%. Also und damit kann ich halt schon irgendwie was erreichen. Kommt natürlich auch immer drauf an, was will ich erreichen? Will ich so eher so in Richtung Backdoor? Oder will ich halt irgendwie mehr so, keine Ahnung, Struktur kaputt machen? Mhm. Dann ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, was ist die Anwendung? Also, ne, wenn du jetzt zum Beispiel sowas nimmst wie einen Iris-Scanner und du schmuggelst dein Katzenbild rein, dann ist das relativ schnell zu erkennen. Wenn ich aber sage, okay, pass auf, ich schmuggel hier einfach eine andersfarbige Iris rein, die dann irgendwie entsprechend klassifiziert wird, dadurch ist das Ganze wesentlich unauffälliger. Mhm. Ich glaube, ein Punkt, der dabei noch tatsächlich eine Rolle spielt, ist, heute, um diese neuronalen Netze zu trainieren, braucht es Unmengen an Daten. Also als Beispiel nehmen wir mal ChatGPT, da haben wir irgendwie sowas wie 5 Terabyte an Textdaten. Das kann kein Mensch mehr angucken. Und so gesehen ist es da ein leichtes, natürlich irgendwie was reinzuschmuggeln, was ich würde sagen, wenn es komplett off ist, ist es vielleicht einfacher, sowas über statistische Methoden zu erkennen. Aber wenn das halt irgendwo nah dran ist und dir entsprechend da irgendwie Zugriff gewährt, dann ist das wesentlich schwieriger, das zu erkennen. Also meine Empfehlung wäre, lieber nah dran sein und gucken, wann nicht zu viel, dann kannst du dich, glaube ich, ganz gut in dem großen Heuhaufen verstecken.
Dankeschön.
Gerne.
Okay, nächste Frage, Mikrofon Nummer 3, bitte.
Ja, hallo. Also auch nochmal vielen Dank für den Vortrag. Ich würde gerne so ein bisschen nochmal meinen Vorredner aufgreifen. Das Problem bei dem Ganzen ist ja, wir brauchen Trainingsdaten und wir müssen dann die gefakten Trainingsdaten ja irgendwie injizieren. Also wir brauchen irgendwie Zugriff. Das kann ich einerseits machen, indem ich Datasets, die im Internet verfügbar sind, fake, die manipuliere, hochlade oder ähnliches. Ja. Wenn ich jetzt mal in die Richtung von zum Beispiel, wie du eben auch sagtest, ChatGPT denke, dann kann ich da ja auch wieder das Prompt Engineering anwenden. Also explizit sagen, ich versuche jetzt mit diesem Model zu diskutieren und wenn ich dem irgendwie 300 Mal sage, hier zeig mir einen Apfel, er zeigt mir einen Apfel und sagt, nee Bruder, das war eine Birne, dass er dann irgendwann versteht, okay, vielleicht muss ich hier irgendwas dran ändern. Wie wahrscheinlich hältst du es, dass wir über diesen Angriffsvektor solche GPTs auch mal angreifen können?
Also wie gesagt, ich glaube dadurch, dass wir mit Sprache interagieren und Sprache immer ungenau ist, glaube ich, da ist immer irgendwas zu holen. Und ich glaube, das ist halt immer auch so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ne? Also dann wird halt irgendwie gesagt, okay, pass auf, guck mal, gerade so mit diesen Adversarial Attacks. Da gibt es, weiß ich nicht, da gibt es hunderte von Paper, die sagen, pass auf, hier, wir haben dieses Adversarial Network. Dann sagen die, ja, guck mal, wir haben hier diese Methode, wo wir das Ganze verhindern können. Dann kommt wieder, ja, guck mal, jetzt haben wir aber das. Und es geht immer hin und her. Und so gesehen, ich glaube, gerade bei diesen Sprachmodellen, da ist tatsächlich relativ viel zu holen, weil die Regeln ja auch in Sprache wieder geschrieben sind. Und so gesehen kann man da halt auch ganz gut einfach mit rumspielen und gucken, wo man dann im Endeffekt landet. Also ich halte das für sehr, sehr wahrscheinlich, dass sich dieses Problem nie wirklich lösen lässt.
Die Überlegung hat halt da halt resultiert, dass ich da wirklich in Anführungszeichen Zugriff auf Trainingsdaten habe, die ich manipulieren kann gegenüber welchen, wo ich sage, naja, vielleicht sind hier Trainingsdaten irgendwo intern hergestellt worden, Bilder gelabelt worden, wo ich eben keinen Zugriff drauf habe, wenn ich nicht Zugriff zum Unternehmensnetzwerk habe oder so.
Ja, gut, wenn du gar keinen Zugriff drauf hast, dann bleibt halt im Prinzip nur das Raten. Ne? Also dann kannst du es halt probieren, irgendwie über Brute Force zu machen. Ja, wenn es halt Closed Source ist, dann ist es tatsächlich schwierig, sowas anzugreifen. Also das auf jeden Fall. Aber ich meine, die ganzen Datensätze sind ja alle öffentlich zur Verfügung. Und also hier zum Beispiel in diesem Paper Hacking Neural Networks, A Short Introduction, da wird auch tatsächlich das Szenario kreiert, dass du halt sagst, okay, pass auf, ich trainiere jetzt einfach was, kreiere einen Datensatz, der sieht halt ungefähr so aus wie, oder ich nenne ihn einfach wie einen sehr, sehr bekannten und pack da halt entsprechend meinen Backdoor rein, dann probiere ich mein Paper ein bisschen hoch zu pushen und dann wird das von der Community adaptiert. Ja, und dann ist da sozusagen die Backdoor in dem Trainingsdatensatz drin. Also mit genug Kreativität kriege ich wahrscheinlich meine Backdoor irgendwie in die Trainingsdaten. Und ich glaube, kein Unternehmen diese Größe an Datensätzen, also ist es sehr, sehr schwierig, diese Größe an Datensätzen selber zu erzeugen.
Super, danke.
Gerne.
Okay, Mikrofon Nummer 1 bitte.
Erstmal danke für den Vortrag. Und ich habe eine kurze Frage, die so ein bisschen in die Richtung zur Vermeidung von den Brute Force Attacken geht. Mhm. Und zwar ist ja das Problem, dass jeder Input zu irgendeiner Klasse im Output führt. Ja. Und dann die Frage, macht es Sinn, so eine Catch-All-Klasse zu definieren, wenn, ich glaube, das wurde auch schon ein bisschen angesprochen, und zwar, wenn es weder 0 bis 9 ist, das dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Catch-All-Klasse ist. Wenn ja, gibt es Ansätze dazu und dann gibt es Ansätze, die nicht erfordern, dass Unmengen an Trainingsdaten mit Catch-All-Bildern, die halt fernab von den anderen sind, reingelegt werden müssen in den Datensatz?
Ja, also ich glaube, der beste Ansatz wäre tatsächlich zweigeteilt. Zum einen, dass du tatsächlich über klassisches, also wenn du jetzt in dem Bildbeispiel bleibst, dass du über klassisches Image-Processing probierst, irgendwie eine Object-Detection drauf zu machen und dadurch probierst, schon mal einen Teil von diesen Daten, von diesem Pixelhaufen auszusortieren. Und dann im zweiten Fall tatsächlich zu gucken, dass du eben diese Catch-All-Klasse definierst. Und da kannst du dann halt auch sowas machen. Also da brauchst du ja auch nicht Unmengen, sondern dadurch hast du, also wenn du Unmengen an Catch-All hast, dann hast du einen unbalancierten Datensatz. Dann hast du wieder ein schwieriges, dann wird das Lernen wieder schwieriger. Das heißt, du müsstest, sagen wir mal, Catch-All genauso groß machen wie halt die anderen 10 Klassen halt auch. Und dadurch hast du dann einen balancierten Datensatz mit entsprechend 11 Klassen. Und ich glaube, mit diesem Ansatz könnte ich mir vorstellen, dass man damit sehr weit kommen könnte, ja.
Okay, danke.
Gerne.
Gut, eine letzte Frage, genau. Mikrofon Nummer 2.
Ja, kurze Verständnisfrage zu der einen Methode recht am Anfang. Du hast das so relativ kurz erklärt. Ja, dann Folie 9 war das, glaube ich. Dann erzeuge ich gestohlene Daten und dann nehme ich ein ähnliches Modell. Kannst du vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen, wie du an diese gestohlenen Daten kommst?
Ich kann ja mit dem Modell, also meine Annahme ist, ich kann nur mit dem Modell interagieren als Nutzer. Das heißt, ich gebe was rein und bekomme ein Label zurück. Ja, wenn man jetzt, nehme wirklich ChatGPT, ja, ich packe meine Frage halt rein und ich kriege die Antwort zurück. Und dadurch habe ich im Prinzip ein Frage-Antwort-Paar. Und diese Daten kann ich halt entsprechend nehmen, um dann darauf ein anderes Modell zu trainieren. Für jetzt tatsächlich eine Anwendung von einem Chatbot entsprechend viele, aber ich kann natürlich meinen, vielleicht habe ich schon einen Datensatz, irgendwie sowas, keine Ahnung, ich habe irgendwie Wikipedia schon irgendwie runtergebrochen und sowas und jetzt möchte ich meinen Datensatz anreichern mit den entsprechenden Frage-Antworten-Modellen oder Frage-Antworten-Paaren und dafür kann ich halt entsprechend dann dieses neuronale Netz nutzen, weil ich als Nutzer mit dem interagieren kann und mir darüber Trainingsdaten erzeugen. Das war meine Überlegung, die ich dahinter hatte. Also ich habe tatsächlich Zugriff auf ein Modell, was diese Funktionalität hat und die kann ich nutzen, um entsprechend mir diese Daten aus dem Modell herauszuziehen, ohne dass ich genau weiß, was in dieser Blackbox neuronales Netz tatsächlich passiert.
Gut, danke. Ich sehe es hier, es gibt noch mehrere Fragen. Ich bin mir sicher, Jate ist draußen dann für euch auch noch zur Verfügung. Bitte wendet euch an ihn. Recht herzlichen Dank und jetzt nochmal einen großen Dankeschön.